So, guten Morgen, legen wir mal los. Ich gebe Ihnen zuerst die Musterlösung zu zwei von den drei Übungsaufgaben. Wir hatten ja in den Übungsgruppen letzte Woche gesagt, dass Sie die dritte Aufgabe heute in der Übung noch weiter bearbeiten können, weil eigentlich, also es hat jedenfalls keiner gesagt, dass er die fertig bearbeitet hätte. Viele hatten noch nicht mal angefangen damit, also ich denke, es ist sinnvoll, dass Sie sich da die Zeit noch nehmen. Sie werden aber nicht die ganzen 90 Minuten dafür kriegen. Ich bereite Ihnen noch ein, zwei weitere Aufgaben durch, die dann vor, die dann was damit zu tun haben, was wir heute in der Vorlesung machen. Also zunächst mal zu den alten Aufgaben. Die erste Aufgabe war eine ganz leichte, die Fibonacci-Funktion umzusetzen. Es ging ja nur darum, ein bisschen mit Python, mit den Konzepten in Python rumzuspielen. Und weil die Funktionsdefinition schon einen rekursiven Aufbau hat, ist es natürlich sinnvoll, auch die Funktion rekursiv zu programmieren. Ja, es haben einige von Ihnen versucht, da so einen iterativen Ansatz zu wählen. Also man kann das auch mit einer Schleife machen. Man kann zum Beispiel so ein Array anlegen, wo man praktisch die einzelnen Werte reinschreibt, so während das Ganze entsteht. Also dass man eine Liste hat, da steht erst nur FIP von 1 drin, dann stehen FIP 1 und FIP 2 drin und so weiter, bis man das Ziel erreicht hat. Aber vom Prinzip ist das zu viel Aufwand. Ja, das spart vielleicht ein bisschen Rechenzeit, aber es ging hier wirklich nur darum, dieses Rekursionsprinzip einmal auszuprobieren und dann schreiben wir es einfach hin, wie es ist. Also was ist FIP von n? FIP von n ist entweder 1 für die ersten beiden Werte, das fing mit 1, 1 an. Ja, also wenn n0 oder n1 ist, dann geben wir einfach den Ergebniswert 1 zurück. Und wenn n2 oder größer ist, dann rechnet sich das aus, indem man den Vorgänger und den Vorvorgänger in die Fibonacci-Funktion einsetzt und die Summe davon berechnet. Ja, und wie das geht, müssen wir nicht mehr hinschreiben, so funktioniert halt Rekursion. Wir rufen die Funktion einfach dann noch zweimal auf an der Stelle. Und damit ergibt sich eben dieser kurze Code, wie er hier oben angezeigt ist. Jetzt gab es vereinzelt die Meldung, dass wenn man die Fibonacci-Funktion bei Wikipedia nachschlägt, dass sie dann etwas anders aussieht als so, wie ich sie definiert habe, dass es nämlich vorne mit einer 0 losgeht. Also dass es nicht 1, 1, 2, 3, 5 und so weiter ist, sondern 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 und so weiter. Das ist im Prinzip egal. Ja, also Sie können die so oder so verwenden. Die Grundidee ist einfach nur, es fängt mit 1, 1 an irgendeiner Stelle an und dann entsteht jede Zahl aus den vorangehenden 2 durch Addition. Und wenn Sie praktisch links noch eine 0 vorne dran schreiben, dann haben Sie das Prinzip nicht verändert. Es ist immer noch dasselbe. Sie könnten auch mit 1, 2 starten. Das wäre immer noch eine Fibonacci-Funktion. Jedenfalls, wenn Sie die Definition von Wikipedia verwendet haben, dann kommt ein leicht anderer Code raus. Da gehen Sie halt hin und sagen, na gut, bei 0 und 1 sollen jetzt die Ergebniswerte 0 und 1 rauskommen. Ja, und entsprechend geben Sie dann in diesem ersten Fall, wo n kleiner 2 ist, geben Sie nicht 1 zurück, sondern n. Ja, das macht genau das. Das gibt entweder 0 für 0 zurück oder 1 für 1. Fertig. Okay, und das Zweite, da ging es darum, dass Sie sich dieses Dictionary-Konzept mal anschauen, um so eine primitive Passwortverwaltung zu erzeugen. Und das kann man auch relativ kurz machen. Am Anfang vom Programm muss man einmal sagen, gut, ich fange mit einem leeren Dictionary an. Also das machen wir mit den öffnenden und schließenden geschweiften Klammern. Und dann habe ich hier im Wesentlichen eine große While-Schleife. Die habe ich als Endlosschleife gebastelt, weil ich innen drin mit Break rausspringen will. Ja, dadurch sehen Sie auch nochmal den Befehl Break, der aus einer Schleife komplett rausspringt. Und ich setze am Anfang die Eingabe, die ich immer in der Variable User speichern will, weil ich ja den Benutzernamen immer abfrage mit Raw Input, den setze ich auf einen leeren String. Könnte ich mir an der Stelle aber auch sparen. Ich hatte das ursprünglich als Abbruchbedingung, ja, while user ungleich exit oder sowas hatte ich da stehen. Also diese Zeile hier, user gleich leerer String, könnten Sie auch rauswerfen. Ja, innerhalb der Schleife wird dann immer zunächst der Benutzername abgefragt und weil das Ganze im Terminal läuft, können wir dafür dieses Raw Input benutzen. wenn man Raw Input ein Argument übergibt, dann schreibt er das Argument noch hin. Ja, also wenn Sie das Programm jetzt laufen lassen, dann steht in der Konsole Benutzername, Doppelpunkt und der Cursor steht dahinter und dann können Sie was eingeben. Und das, was Sie da eingeben, das landet eben in der Variable User. Dann haben wir hier die Abbruchbedingung, wenn Exit eingegeben wird. Das stand in der Aufgabenstellung nicht drin. Ja, wenn Sie das nicht gemacht haben, dann haben Sie ein Programm, was unendlich läuft, was Sie halt mit Steuerung C irgendwie abbrechen müssen. Das ist auch okay. Aber ich habe es jetzt, weil es sinnvoll ist, eine Abbruchbedingung eingebaut. Dann geht es halt mit Break direkt komplett aus der Schleife raus. Und weil hinter der Schleife in diesem Mini-Programm nichts mehr kommt, ist das Programm dann beendet. Und jetzt kommt die eigentliche Arbeit mit dem Dictionary. Es wird jetzt nachgeguckt, ob dieser Benutzername schon in der Liste der Schlüssel des Dictionaries vorhanden ist, ne, in der Liste der Keys. Ich kann ja zu einem Dictionary immer mit der Methode Keys, kann ich mir die Liste aller schon vorhandenen Keys ausgeben lassen. Und dieses In-Statement ist praktisch immer so wie eine Mengenbedingung, ja, also Inhalt einer Menge. Damit prüfe ich also, ob das User schon vorkommt. Und wenn ja, dann gebe ich in dem Fall einfach das Passwort aus. Und bei einem Dictionary funktioniert es halt immer so, dass man in eckige Klammern den Key setzt, ja, den Schlüssel, und dann kriegt man eben den zugehörigen Wert raus. Und ja gut, und für den Fall, dass der Schlüssel noch nicht vorhanden ist, sagte die Aufgabenstellung, dann soll jetzt dieser Account neu angelegt werden. Das heißt, an der Stelle ist es jetzt noch nötig, das Passwort zu erfragen, um es einzutragen. Und es geht dann nach demselben Prinzip. Hier ist nur noch als informativer Hinweis, das Print-Kommando Benutzer wird neu aufgenommen. Und dann wieder mit Raw-Input lesen wir eine Variable PWD ein. Und die schreiben wir anschließend über dieses D in eckigen Klammern User, schreiben wir es in das Dictionary rein. Ja, was dieses kleine Programm jetzt zum Beispiel nicht kann, ist ein Passwort ändern. Aber das wäre auch nicht weiter aufregend. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, dass man außer auf Exit auch noch auf Modify prüft. Ja, und wenn jemand Modify eingibt, dann kommt ein weiterer Eingabedialog, wo wieder der Benutzername abgefragt wird. Und wenn es den dann gibt und vorher Modify eingegeben wurde, dann könnte er zum Beispiel sagen, ja, gib erstmal das alte Passwort ein, damit ich weiß, du darfst es ändern. Und dann gibt es neue Passwort ein und dann wird es gespeichert. Ja, so könnte man das Programm noch erweitern und es etwas sinnvoller machen damit. Hier die letzten beiden Befehle, die diese PWD-Variable verwenden, die könnte man natürlich auch zusammenfassen zu einem und damit die Einführung dieser Variable einfach darauf verzichten, ja, indem man einfach schreibt, D in eckigen Klammern User ist gleich Raw Input irgendwas. Ja gut, und der Aufgabenteil C, wo Sie diese Addition machen sollten, da arbeiten Sie heute noch weiter dran, deswegen gibt es jetzt keine Hinweise dazu. Haben Sie eine Frage? Okay. Gibt es zu den beiden Lösungen Fragen? Ich meine, ich denke, vom Programmiererischen her ist das alles trivial. Es kann also nur darum gehen, ob noch irgendwelche Elemente der Python-Syntax für Sie unerwartet oder unverständlich sind. Okay. Dann fangen wir ein neues Themengebiet an. Das Wort Pipelining ist ja schon ein paar Mal aufgetaucht, ja, immer im Zusammenhang damit, wenn wir zum Beispiel überlegen, wie effizient ist so eine Rechnerarchitektur oder wie effizient kann ein bestimmter Prozessor arbeiten, was für Geschwindigkeiten sind da möglich. Und da haben wir schon ein paar Mal gesagt, Pipelining ist etwas, was irgendwie Parallelität erlaubt, ohne dass man jetzt mehrere Prozessoren oder mehrere Kerne in einem Prozessor haben muss. Und das wollen wir uns heute und eventuell noch zwei weitere Tage lang wollen wir uns das anschauen. Zunächst mal kurzer Überblick, was in diesem Teil passieren wird. Ja, also es geht darum, dass Sie das Pipelining-Konzept ausführlich kennenlernen. Die Grundidee, was man beim Pipelining macht, das werden Sie schnell sehen, das ist sehr einfach. Aber die Frage, was dann für Schwierigkeiten auftauchen können beim Pipelining, wo es also schief geht, Das ist dann schon interessanter. Und noch besser ist dann die Überlegung, wie kann man sich um diese Schwierigkeiten herum bewegen und doch wieder ein vernünftiges Pipelining haben, was auch immer das jetzt im Detail sein soll. Ja, also klar, Vorteile, was das bringt für die Performance, werden wir uns anschauen. Es kommt irgendwann auch was, wo wir mal ein paar richtige Messungen dann haben. Dann das Thema Sprungbefehle. Ja, da werden wir sehen, dass Sprungbefehle was sind, was also das Pipelining sehr, sehr problematisch machen kann. Ja, weil die Grundidee einer Pipeline ist ja, dass wir irgendwie Informationen über die künftig auszuführenden Befehle schon mal vorab sammeln und das so nach und nach durch verschiedene Stufen schieben. Und wenn wir jetzt irgendwo anders hinspringen, unerwartet, dann geht das alles verloren. Ja. In dem Zusammenhang spricht man dann von Pipelining-Hemmnissen oder Hazards. Also das sind diese Probleme, die wir uns anschauen werden. Und der letzte Punkt ist Zusammenhang zwischen den einzelnen Arbeitsschritten, die in der Pipeline auftauchen, und der Taktrate. Ja, und das Ziel ist, dass Sie am Ende, wenn Sie so ein kleines Stück MX-Code bekommen, wie Sie das ja schon gut kennen, dass Sie dann sich überlegen können, wie dieser Code durch eine Pipeline laufen wird. Ja, also durch die MX-eigene Pipeline, die wir uns auch anschauen werden. Ja, damit Sie praktisch am Ende sagen können, wie lang braucht dieser Code insgesamt, entweder wenn es gar keine Pipeline gäbe, das ist relativ einfach, oder eben wenn die Standard-Pipeline von MX verwendet wird, und da muss man einfach ein bisschen rechnen und wissen, was in welcher Reihenfolge passiert. Okay, also um einen Einblick zu kriegen, was beim Pipelining überhaupt passiert, mal eine kleine Einstiegsfolie. Ja, wie gesagt, die Grundidee ist, das Abarbeiten einer einzelnen Instruktion in der CPU besteht natürlich aus vielen verschiedenen Tätigkeiten. Ja, das fängt erstmal damit an, wenn jetzt der letzte Befehl sozusagen schon abgearbeitet ist und im Program Counter schon die Information drinsteht, was der nächste oder wo der nächste Befehl liegt, ja, dann sagen wir an der Stelle, fangen wir einen neuen Bearbeitungsschritt an. Und das heißt, wir müssen jetzt hingehen und erstmal aus dem Speicher die komplette Instruktion holen. Wenn wir so eine Architektur wie MX haben, ist das eine relativ übersichtliche Geschichte, weil wir wissen, jeder Befehl ist immer genau 4 Byte lang. Das heißt, dieses Holen der Anweisung besteht einfach daraus, 4 Bytes aus dem Speicher zu lesen. Ja, wenn Sie bei einer Architektur sind, die komplexer aufgebaut ist, insbesondere Befehle unterschiedlicher Länge hat, dann funktioniert es so einfach nicht. Ja, dann werden Sie entweder mehr als diese 4 Bytes holen und dann gucken, wie viele davon sind eigentlich relevant für mich. Das werden Sie in der Regel an dem ersten oder an den ersten beiden Bytes erkennen können. Ja, dann sehen Sie, aha, das ist irgendein verrückter Speicher-Hin- und Her-Kopierbefehl, dem jetzt noch 3 Speicheradressen folgen oder sowas. Ja, und dann wissen Sie, dass Sie noch einen ganzen Haufen von Daten lesen müssen. Oder Sie erkennen direkt, das ist ein NOP-Befehl, also No Operation. Da kommt gar nichts hinterher. Der ist nur 1 Byte lang, zum Beispiel. Ne? Und ja gut, dann haben Sie die Daten, dann haben Sie den Befehl eingelesen. Dann ist der nächste Schritt, der jetzt teilweise schon mit dem Holen verbunden ist, das Ganze zu dekodieren irgendwie. Ja, also ein Teil innerhalb Ihrer CPU ist ja dafür zuständig, eine Befehlsdekodierung zu machen, also zu erkennen, um was für eine Art von Befehl handelt es sich überhaupt, was kommt jetzt als nächstes, sind da Speicherzugriffe drin, sind da Registerzugriffe drin, vielleicht beides, enthält es arithmetische oder logische Operationen und welche. Ja, also diese ganzen Dinge, ist es eine Sprunganweisung vielleicht, das passiert in der Dekodierungsphase irgendwann und so zieht sich das jetzt fort. Ja, irgendwann holen Sie vielleicht noch weitere Sachen aus dem Speicher raus, dann wird irgendwann tatsächlich gerechnet und am Schluss müssen Sie auch noch irgendwie Ihre Endergebnisse zurückschreiben. Je nachdem, was für ein Befehl das ist, auch wieder in den Speicher oder in ein Register, dann werden vielleicht noch irgendwelche internen Überlaufregister im Prozessor angepasst oder Flex gesetzt, je nachdem, was da geschehen ist. Und gegen Ende der Bearbeitung muss auch noch entschieden werden, was ist der nächste Befehl. Ja, also wird der Program Counter einfach erhöht, bei MX zum Beispiel um die festen 4 Bytes, ja, bei anderen Architekturen um die jeweilige Länge des gerade ausgeführten Befehls. Oder haben wir einen Sprung, und ein Sprung würde ja heißen, es geht an irgendeiner anderen Stelle weiter, es muss also ein neuer Wert in den Program Counter reingeschrieben werden. Ja, das ist relativ komplex. Und die Idee im Pipelining ist jetzt, das in mehrere Stufen zu unterteilen, die wir separat behandeln können und die vor allem separat für verschiedene Kommandos genutzt werden können. Ja? Und im einfachsten Fall können Sie sich vorstellen, dass Sie also nur eine Zweiteilung haben. Sie betrachten erstmal die Fetch-Phase, wo es also nur darum geht, Informationen aus dem Speicher, also den nächsten Befehl aus dem Speicher zu lesen. Und dann in der zweiten Phase gehen Sie dann in die Ausführung rein, was auch immer damit jetzt alles verbunden sein mag. Ja, und während dieses Kommando praktisch in die Ausführungsphase geht, können Sie vorne in diese Pipeline schon das nächste Kommando reinholen. Ja, also während eines Taktes, wenn das Ganze losgeht, wenn ein Programm komplett neu startet oder ein Prozess, ja, dann würden Sie die erste Instruktion zunächst holen mit der Fetch-Phase in, sagen wir mal, im Takt 1. Ja, und dann im zweiten Takt wandert das Ganze in die Ausführungsphase, wird also ausgeführt und gleichzeitig wird schon der zweite Befehl gelesen. Ja, das heißt, wenn Sie das machen, dann bauen Sie praktisch, wenn das hier unsere Zeitpunkte sind, ja, dann würden Sie anfangen zum Zeitpunkt 1 mit einer Fetch-Phase. Ja, die wird in der Regel mit F abgekürzt. Und dann zum Zeitpunkt 2 haben Sie zu diesem Befehl die Ausführungsphase. Ja? Ja, wir sind jetzt in einem einfachen Modell, wo wir nur eine Zweiteilung haben. Wir sehen nachher noch ein komplexeres Modell. Wir sehen eine fünfstufige und eine sechsstufige Pipeline. Und da haben Sie solche Sachen mit drin. Aber als Einstiegsbeispiel können Sie sich vorstellen, dass es nur in zwei Stufen aufgeteilt ist. Ich will Ihnen nicht direkt die komplette Komplexität geben. Ja, Sie können auch eine zehnstufige Pipeline machen. Also, ja. Und während hier die Ausführung stattfindet, wird der nächste Befehl schon geholt. Ja. Nach diesen ersten beiden Schritten ist der erste Befehl schon komplett abgearbeitet. Das geht also hier nicht weiter. Aber im Schritt 3 oder zum Zeitpunkt 3 wird der zweite Befehl dann ausgeführt. Dann haben wir hier ein X und gleichzeitig wird schon wieder der nächste geholt. Ja, also Sie sehen, da entsteht so eine Treppenstruktur. Ja, wenn Sie das so hinschreiben wollen. Und das Ergebnis ist jetzt, wenn Ihr gesamtes Programm nur aus der ersten Anweisung bestehen würde, ja, nur aus diesem einer allerersten Befehl, dann hätten Sie praktisch nichts gewonnen. Weil Sie würden zum Zeitpunkt 1 den Befehl holen und zum Zeitpunkt 2 würden Sie ihn ausführen. Also das würde halt zwei Zeiteinheiten, was auch immer das ist, würde das dauern. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 10 solche Befehle etwa haben, dann sehen Sie ja, dass sich immer zwei so schön überlappen. Ja, und das heißt, dann gewinnen Sie doch ein bisschen was an Zeit, aber auch nicht besonders viel, weil wir hier eben nur zweistufig arbeiten. Ja, wenn es zum Beispiel nur, ja, schauen wir uns das an, das sind ja insgesamt 1, 2, 3, 4 Befehle, die ich hier jetzt angegeben habe und die benötigen insgesamt für die Ausführung 5 Zeiteinheiten. Ja, und wenn wir das nacheinander gemacht hätten, dann wäre das einfach 4 mal fx gewesen. Ja, dann hätte das so ausgesehen. Also 4 mal fx hintereinander und es wären 8 Zeiteinheiten gewesen. Also wir haben eine Beschleunigung von 8 auf 5. Zumindest in der Theorie. Ja, denn es ist natürlich so, dass das, was ich hier unter Ausführen zusammengefasst habe, deutlich komplexer ist als das, was in der F-Phase, in der reinen Befehlholphase passiert. Ja. Aber prinzipiell bringt diese simple Pipeline, würde Ihnen also eine Beschleunigung bringen. Ja. Jetzt ist es natürlich so, Das ist also nicht nur ein sehr vereinfachtes Modell mit diesen zwei Phasen, sondern es ist auch ein bisschen idealisiert. Weil in dieser Auswertungsphase, und damit kommen wir zu der unteren Grafik, in der Auswertungsphase können Sie zum Beispiel feststellen, dass Teil dieses Befehls, der ausgeführt werden muss, ein Zugriff auf den Speicher ist. Ja, weil Sie zum Beispiel so einen Kopierbefehl da drin haben, der aus dem Speicher etwas in ein Register überträgt. Und das würde natürlich heißen, irgendwo während der Ausführung erkennt man, aha, ich brauche also Inhalt aus Speicherzelle irgendwas 3000 und das muss natürlich geholt werden. Und damit springen Sie im Prinzip zurück wieder in so eine Fetch-Phase. Ja, wo Sie am Anfang nur den nächsten Befehl geholt haben, müssen Sie jetzt wieder auf den Speicher zugreifen, aber halt auf einen anderen Teil des Speichers, wo irgendein Datenwort drin steht. Ja? Und dann gibt es natürlich noch, Architekturen, die auch sowas wie Indirektion erlauben. Also das heißt, Sie geben auch eine Speicheradresse an, aber Sie interessieren sich nicht für den Inhalt der Speicherzelle, sondern in der Speicherzelle selber steht wieder eine Adresse drin, die irgendwo anders hinzeigt und das, was da drin steht, das wollen Sie haben. Da haben wir drüber gesprochen, als wir diese verschiedenen Architekturen hatten. Ja, und das heißt, in dem Fall würden Sie noch eine dritte Fetch-Phase einbauen. Es kann also sein, dass Sie zwischen diesen hier vereinfacht dargestellten zwei Phasen mehrfach hin und her springen müssen. Okay. Das ist jetzt mal eine etwas komplexere Darstellung von den Dingen, die so passieren können. Ich sollte mir so einen Pointer besorgen. Ich versuche es mal mit der Maus. Ja, also das ist praktisch eine Darstellung der wesentlichen Teile oder der wesentlichen Aufgaben, die zu erledigen sind, wenn Sie eine Anweisung ausführen, und zwar in einem allgemeinen Modell. Also nicht für die MMIX-Maschine oder andere RISC-Architekturen, sondern in einem allgemeineren Fall, wo Sie auch komplexere Anweisungen haben können. Ja? Und das geht halt los im Prinzip, damit, dass Sie den Befehl holen aus dem Speicher heraus. Ja, hier links oben ist der Startpunkt. Ja. Und dann kommen Sie zur Dekodierung der Instruktion, wo Sie unter anderem feststellen, wie lang ist die Instruktion eigentlich. Also beim Holen haben Sie wahrscheinlich sowas wie eine Maximalanzahl an Bytes gelesen, abhängig davon, wie lang der längste Befehl sein kann. Dann stellen Sie also fest, um was für eine Art Instruktion handelt es sich. Das hatte ich eben schon mal kurz besprochen. Was für Werte werden benötigt? Ja, es gibt ja jetzt alle möglichen Arten von Operanden. Es gibt als einfachstes die Direktoperanden. Das sind die Sachen, die direkt im Befehlswort mit drin stehen. Sowas wie addiere zu irgendeinem Register die Konstante 8. Ja, das können Sie fest in den Befehl reinkodieren. Dann haben Sie praktisch irgendwo die Registernummer in dem Befehl drin und eine Kodierung von 8. Ja, und außerdem natürlich noch den Addierbefehl. Und das wäre also ein Direktoperand. Dann können Sie einen Registeroperanden haben, der angegeben ist eben über die Nummer des Registers oder irgendeine andere Kodierung, wenn die Dinger nicht durchgezählt sind. Und dann kann eben auch noch sein, dass eine Speicheradresse oder sogar indirekt, also über Indirektion praktisch doppelt auf den Speicher zugegriffen werden muss. All das kann da drin stehen und es ist auch Teil dieser Dekodierungsphase. Ja? Dann Berechnung der Adressen der Operanden. Das sind solche Sachen wie, wenn Sie eben sagen, ich will sowas machen wie, ich habe in einem Register die Adresse stehen und ich habe außerdem noch ein Offset. Ja, dann muss ja, bevor praktisch bekannt ist, was jetzt die Speicheradresse ist, wo aus der gelesen werden muss, muss erst noch gerechnet werden. Weil Sie haben vielleicht in Ihrem Register $1 oder so, haben Sie die Basisadresse drinstehen, wo so ein ganzes Array von Daten beginnt. Und dann haben Sie außerdem noch ein Offset, den Sie als Konstante in dem Befehl vielleicht angegeben haben. Ja, und das heißt, der Prozessor muss an der Stelle die Speicheradresse ausrechnen, indem er eben erstmal aus dem Register den Wert holt und das mit dieser Konstanten addiert. Und dadurch entsteht halt dann die eigentliche Adresse. Und wenn die Adresse bekannt ist, dann wird der Operand geholt. Also hier haben wir jetzt wieder eine Phase, die möglicherweise ein Speicherzugriff ist, ja, wenn es eben so ein Kommando ist, was aus dem Speicher irgendwas liest. Es kann aber auch sein, dass diese Adressberechnung gar nicht vorhanden war, weil es keine zu berechnende Adresse war, weil die Adresse schon im Klartext im Befehl steht. Ja, dann kann auch das Ziehen des Operanden einfach ein Auslesen eines Registers sein. Ja, wenn einer der Operanden eben in einem Register steht, dann bedeutet Operanden holen einfach nur dieses Register auslesen. Und für den Fall, dass es ein Direktoperand ist, passiert da gar nichts. Ja, der Operand ist dann schon da. Der muss dann nicht geholt werden. Ja, für den Fall, dass Sie sowas wie Indirektion haben, was ich eben schon meinte, wiederholt sich das Ganze eben und Sie müssen noch einen weiteren Speicherzugriff machen. Werden wir uns meistens aber nicht anschauen. Nachdem das jetzt passiert ist, sind jetzt praktisch alle Informationen da. Also wenn Sie etwa so einen einfachen Addierbefehl haben, ja, zwei Werte werden addiert und irgendwo als Ergebniswert gespeichert, dann kann jetzt die eigentliche Addition passieren. Was da passieren muss, ist klar, weil wir ja schon das Dekodieren der Anweisungen durchgeführt haben. Und ja, das ist halt die Kernfunktion der ALU, also der Arithmetic Logic Unit, dass eben sowas wie Addieren oder Multiplizieren, dass das gemacht werden kann oder auch eine Vergleichsoperation. Ja. Danach steht jetzt praktisch in der ALU irgendwo der Ergebniswert und der muss irgendwo hingeschrieben werden. Ja, und da ist dann wieder die Frage, wo schreibe ich das hin? Ein Direktoperand scheidet hier aus, weil das geht nicht für den Ergebniswert. Ja, Sie können nicht, wo sollte das hingeschrieben werden? Also es gibt hier nur die beiden Möglichkeiten, dass Sie es in ein Register reinschreiben. Ja, im Fall von MMIX ist das die einzige Möglichkeit. Da können Sie das Ergebnis von einer Berechnung nur in ein Register reinschreiben. Und bei anderen Architekturen können Sie halt auch direkt in den Speicher reinschreiben. Und damit haben wir hier jetzt eine Geschichte, Operand Store, die im Prinzip genauso abläuft wie das Operand Fetch, nur andersrum. Ja, jetzt ist es ein Schreibzugriff, wo es vorher ein Lesezugriff war. Und auch hier gilt wieder das Gleiche, was ich eben bei der Fetch-Phase gesagt habe. Wenn das Ziel, wo wir reinschreiben, ein Register ist, dann findet an der Stelle natürlich kein Speicherzugriff statt. Ja, aber trotzdem ist es eben ein Store-Prozess, wo ich einfach sage, okay, ich muss eben wissen, in welches Register schreibe ich es rein und dann passiert es halt an der Stelle. Ja, auch hier kann wieder Indirektion auftreten, wenn wir auf einer Architektur sind, die das unterstützt. Und schließlich, wenn das abgeschlossen ist, dann passiert auf fast allen CPUs noch eine Interrupt-Check-Phase. Es wird also geguckt, ob ein Interrupt anliegt, ja, also eine Unterbrechung, dass praktisch der normale Fluss des Systems unterbrochen wird, weil zum Beispiel ein Hardware-Gerät einen Interrupt gesendet hat. Ja, die CPUs sind dann mit einem Interrupt-Controller verbunden, der verschiedene Eingänge hat für diverse Geräte und der dann irgendwie der CPU signalisieren kann, es liegt ein Interrupt vor und es wird eine gerade laufende Instruktion im Prozessor nicht unterbrochen durch einen Interrupt, weil die ist ja relativ kurz, es wäre Quatsch, die mittendrin zu unterbrechen. Aber wenn praktisch der Befehl komplett abgearbeitet ist, dann wird eben geguckt, hat es einen Interrupt gegeben und wenn ja, dann darf es nicht mit dem nächsten normalen Befehl weitergehen in der Programmausführung, sondern dann muss im Prinzip in eine Interrupt-Routine reingesprungen werden. Das wird dann ein Thema sein, was auch in den Betriebssystemen im nächsten Semester nochmal ausführlich auftaucht. Und ja, letzten Endes egal, wie wir hier aus dem System rauskommen. Also hier der Normalfall ist halt, dass kein Interrupt aufgetreten ist. Ja, und dann geht es eben zurück und es wird der Program Counter aktualisiert. Ja, das ist hier bei Instruction Address Calculation. Und dann geht es nochmal ganz nach oben zum Startpunkt und dann beginnt der nächste Durchlauf. Ja, also das nächste Kommando wird dann verarbeitet. Also das ist so eine ja, relativ allgemein gehaltene Darstellung. Und jetzt könnte man natürlich versuchen, jeden dieser separat beschriebenen Punkte irgendwie zu einer eigenen Pipeline-Phase zu machen. Ja? Wobei dann auch Dinge, die die mehrfach auftauchen, weil wir eben potenziell eine Indirektion haben, die könnte man theoretisch auch noch in so eine Pipeline integrieren. Also man könnte eine Pipeline haben, die davon ausgeht, dass es grundsätzlich Indirektionen gibt, also dass in jedem Befehl theoretisch ein Zugriff auf den Speicher und darüber auf noch eine zweite Speicheradresse auftaucht. Ja, das wäre natürlich ein enormer Overhead, weil die meisten Instruktionen sowas nicht machen. Also man baut keine Pipeline, die die maximale Möglichkeit an separaten Stufen hat, sondern man versucht irgendwas sinnvoll Zusammengefasstes zu basteln. Und ich werde Ihnen zwei solche Pipeline-Konzepte vorstellen. Einmal die fünfstufige Standard-Pipeline von RISC-Systemen, die aus fünf Phasen besteht. Also Fetch ist es so, wie wir das eben beschrieben haben. Dekodieren der Anweisung ist auch so. Execute ist die eigentliche Ausführung, also das, was innerhalb der ALU dann stattfindet. Dann am Ende oder fast gegen Ende ein Memory Access. Es ist ja so, wenn wir in der RISC-Architektur sind, dann haben wir ja keine Kommandos, die sowas machen wie Wert aus Speicherzelle A mit Wert aus Speicherzelle B addieren und das nach Speicherzelle C schreiben. Ja, wenn wir sowas haben in einer komplexen Architektur, dann müssen wir ja vor der arithmetischen Operation müssen wir auf den Speicher zugreifen und die Sachen da rausholen. Ja, und das heißt, in dem Fall müsste vor das Execute auch noch ein Memory Access oder mehrere gestellt werden. Aber in der RISC-Architektur haben wir das nicht. Die einzige Möglichkeit, hier mit dem Speicher irgendwie Kontakt zu haben, besteht aus Load- und Store-Befehlen. Also einfache Hin- und Herübertragungen zwischen Speicher und Register oder umgekehrt. Und deswegen kann man sich darauf beschränken, an einer Stelle den Speicherzugriff zu machen. Und das packen wir hier ans Ende der Ausführungsphase. Ja, und dann gibt es am Ende noch ein Writeback. Ein Writeback bedeutet, dass Sie irgendein Register oder mehrere Register am Schluss noch verändern. Ja, das würde zum Beispiel bedeuten, wenn Sie eine normale Addition gemacht haben, ja, dann findet die Addition, also zwei Register, deren Summe soll ein drittes Register werden. Die eigentliche Berechnung, die Addition, findet hier in der Execute-Phase statt. Und der Memory Access, der bleibt leer, da passiert nichts, weil kein Speicher beteiligt ist. Und in der Write-Back-Phase würde jetzt das Ergebnis in das dritte Register geschrieben. Und wenn es zu irgendwelchen obskuren Fehlern oder so gekommen ist, dann würde auch noch irgendein Statusregister angepasst. Ja, das passiert alles in der Write-Back-Phase. Also das ist so die klassische RISC-Pipeline. Die Referenz zu Wikipedia habe ich Ihnen nur angegeben, weil da auch ein paar Worte zur Historie noch drinstehen. Wir gucken uns das aber ausführlich genug an. Also Sie müssen diesen Link nicht angucken, um da irgendwas zu verstehen. Das machen wir hier ausführlich genug. Ja. Und eine Alternative ist eben die sechsstufige CISC, also Complex Instruction Set Computer Pipeline. Da passiert halt ein bisschen mehr und im Wesentlichen, was Sie hier sehen als wesentlichen Unterschied, ist dieses Fetch Operands. Ja, und das ist jetzt genau der Punkt, den ich eben sagte. Der Speicherzugriff, der in der RISC-Pipeline nur einmal auftaucht, den müssen wir hier zweimal haben. Und dieses Fetch Operands, das kann eben Zugriffe auf den Speicher bedeuten, Lesende. Und erst danach ist dann die Ausführphase. Also das wäre jetzt wieder in dem Beispiel der Addition von zwei Speicherinhalten. Und der Write-Back beinhaltet hier jetzt auch wieder einen Speicherzugriff in dieser Sechs-Phasen-Struktur, weil wir hier nicht nur ein Register anpassen können, sondern wir können auch in den Speicher was reinschreiben. Okay, also schauen wir uns zunächst die fünfstufige RISC-Pipeline ein bisschen ausführlicher an. Ja, die erste Phase ist eben die Execute-Phase und wir werden für diese Phasen, die werden jetzt öfter in so Darstellungen wie das hier, in so tabellarischen Übersichten auftauchen, werden wir immer nur so Kürzel verwenden. Also das Execute werden wir immer als X abkürzen und die Dekodierphase mit D und wo sind wir? Ja. Und genau, also Fetch ist F, Decode, Dekodieren ist D. Ich gehe nur eben durch die Kürzel durch, Ausführen ist X. Speicherzugriff, Memory Access werden wir als M abkürzen und das Write-Back, also das Zurückschreiben von Ergebnissen, werden wir mit W bezeichnen. Ja, und was passiert jetzt hier im Detail? Also der erste Punkt ist halt das Holen des Befehls, da haben wir schon drüber gesprochen. Zu diesem Zeitpunkt passiert aber auch noch ein bisschen mehr. Es wird nämlich auch schon festgestellt, dass der Befehlszähler nach diesem Befehl mit großer Wahrscheinlichkeit einfach der alte um 4 erhöht ist. Ja, ich gehe schon mal kurz 2 Folien weiter, weil wir da eine grafische Darstellung haben. Da werde ich jetzt immer wieder zwischen hin und her schalten. Ja, also hier haben Sie die grafische Darstellung und sehen praktisch, hier haben Sie einen Befehlszähler. Und in dieser ersten Phase, wo Sie also den Befehl holen, da können Sie auch direkt schon die Berechnung des neuen Befehlszählers machen, indem Sie einfach 4 drauf addieren. Ja, das ist jetzt für die MMIX Architektur, wo wir halt keine unterschiedlichen Befehlslängen haben. Ja, wenn es was anderes wäre, dann also wo wir unterschiedlich lange Befehle haben, dann kann diese Berechnung der nächsten Adresse an der Stelle noch nicht stattfinden, sondern dann ist erst die Dekodierung erforderlich. Ja, weil erst nach dem Dekodieren des Befehls wissen wir, wie lange er eigentlich ist, und daraus ergibt sich dann erst, wo der nächste Befehl anfängt. Okay, jedenfalls an der Stelle kann das im Prinzip hier schon berechnet werden, ja, aber natürlich nicht immer. Wann kann es nicht berechnet werden? Wenn wir einen Sprung machen, genau. Und das ist an der Stelle halt noch nicht klar, selbst wenn es ein unbedingter Sprung ist. Ja, können wir es an der Stelle noch nicht wissen, weil wir gerade den Befehl erst gelesen und noch nicht dekodiert haben. Nach dem Dekodieren ist natürlich klar, selbst wenn wir die neue Adresse noch nicht kennen, wenn es ein Sprungbefehl ist, dann ist trotzdem schon klar, also ein unbedingter Sprungbefehl, dann ist trotzdem schon klar, dass wir auf jeden Fall die zuvor berechnete Adresse vergessen können. Aber es macht nichts, weil Sprünge sind ja eher die Ausnahme. Die meiste Zeit wird ja einfach linear runtergerechnet. Darum macht es Sinn, an der Stelle schon mal auszurechnen, wie es wahrscheinlich weitergehen wird. Okay, dann kommt die zweite Phase. Ja, also hier im Bild sehen Sie die einzelnen Phasen auch durch so gestrichelte Linien unterbrochen. Und in der zweiten Phase gehen wir jetzt hin und dekodieren den Befehl. Und es ist so, dass bei RISC-Architekturen das meist relativ schnell und leicht zu erledigen ist. Ja, wir wollen ja natürlich, dass jede Phase in möglichst kurzer Zeit abgearbeitet werden kann. Und da hilft uns eine geringe Komplexität. Weil in der RISC-Architektur sieht es meistens so aus, dass die verschiedenen Operanden, die wir haben, an festen Stellen stehen. Ja, bei MX ist es besonders einfach. Das erste Byte ist immer irgendwie, es gibt den Befehl an, und dann folgen halt 3 Bytes, die für 3 Operanden stehen. Das heißt, da ist überhaupt nicht zu unterscheiden, wo jetzt die Dinge eigentlich zu finden sind. Und bei der MX-Architektur ist es halt so, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir 2 Registeroperanden haben, wie das etwa in so einem klassischen 3-Register-Befehl bei MX passiert, ja, sowas wie ob $x, $y, $z, dann gehört in diese Phase rein, dass wir aus den beiden angegebenen Registern, also aus Y und Z, dass wir da die Informationen rausholen. Ja, das ist Teil der Dekodierung, dass wir praktisch die Argumente finden in den Registern. Mit X müssen wir an der Stelle nichts machen, das ist ja nur das Zielregister. Das taucht immer erst am Schluss auf. Ja, wenn es ein Registeroperand ist, also ein einziger Registeroperand und ein Direktoperand vorkommt, dann ist es für diesen Registeroperand genauso. Das wird auch an der Stelle ausgelesen aus dem Register, und für den Direktoperanden, da ist nichts zu tun, weil der steht im Befehlswort schon drin. Ja, trotzdem muss im Rahmen dieser Dekodierungsphase das halt festgestellt werden und vermerkt werden. Dann, wenn es sich um Speicherzugriff handelt, dann wird es in der Regel nötig sein, die Adresse zu berechnen. Wir haben ja insbesondere bei MMIX eine ganz merkwürdige Art und Weise, Speicher zu adressieren, weil unsere Befehle nicht lang genug sind, um eine vollständige Adresse in einen Befehl einzubauen. Ja, deswegen muss man mit diesen haufenweise Registern und globalen Registern und so weiter rumoperieren, um an die Daten ranzukommen. Also im Prinzip bei einem Speicherzugriff müssen wir einfach rechnen und gucken, was ist jetzt wirklich die absolute Adresse. Innerhalb der CPU wird natürlich so eine Adresse als echte absolute Adresse berechnet. Ja, die CPU hat ja nicht diese Beschränkungen, die wir in einem Befehl haben, sondern die kann sich natürlich die genaue Speicheradresse einfach irgendwo reinschreiben. Und wenn es sich um einen schreibenden Zugriff handelt, dann muss man halt den Wert aus einem Register auslesen, ja, der geschrieben werden soll. Okay, und wenn es ein Sprungbefehl ist, der sieht ja auch immer so aus, dass er auch drei Argumente im Prinzip hat, und das, was vorne steht, ist die Bedingung, und die muss dann eben auch ausgelesen werden. An der Stelle wird aber nicht entschieden, was jetzt passiert, das ist dann in einem späteren Teil erst. Ja? Aber an der Stelle muss eben dieses Argument praktisch geholt werden, weil wir die Bedingungen brauchen werden für die Entscheidung in Zukunft. Und für die Sprungzielberechnung haben wir in der Regel dann noch einen Direktoperanden drin, weil diese Sprünge ja irgendwie sagen, wie weit nach vorne oder nach hinten gesprungen werden soll. Und der steht als Direktoperand drin, der wird nicht gelesen, der ist schon da, muss nur wieder erkannt werden. Ja, dann kommt die Ausführungsphase. Also gucken wir nochmal in das Bild zurück. Wir sind jetzt hier. Das ist mal praktisch die verschiedenen Informationen aus den Registern rausgeholt haben. Und die führen wir im Prinzip jetzt in der nächsten Phase oder für die nächste Phase der ALU-Einheit zu, wo dann die Berechnungen oder Entscheidungen stattfinden. Und viel mehr ist hier in der Grafik auch nicht zu erkennen, weil an der Stelle halt nicht viel passiert. Ja, es wird nur geguckt, welche Dinge brauche ich für die folgende Berechnung, und diese Sachen werden geholt. Ja, dann kommt die Ausführungsphase, und die findet eben innerhalb der ALU statt. Wenn es sich jetzt um eine normale Addition oder sowas handelt, dann wird halt wirklich einfach gerechnet, und das Ergebnis steht weiterhin am Ende in der ALU. Es wird an der Stelle noch nicht zurückgeschrieben in irgendein Register, sondern es wird nur die Berechnung gemacht. Ja, das heißt, der Prozessor hat dann irgendwo so eine Art internes Schnellregister oder sowas, wo er einfach weiß, hier habe ich jetzt das Ergebnis der aktuellen Berechnung drinstehen. Für den Fall, dass es sich um einen Speicherzugriff handelt, also eine Load- oder Store-Operation, passiert an der Stelle nichts, außer dass eben weiter berechnet wird, wie die genaue Adresse für den Zugriff ist. Und wenn es eine Verzweigung ist, dann haben wir ja eine Bedingung, die zu überprüfen ist, und das ist im Prinzip auch eine Art Berechnung. Ups. Ja, ist im Prinzip auch eine Art Berechnung, weil man halt prüfen muss, ob die Bedingung erfüllt ist. Das ist ja in der Regel irgendeine Vergleichsoperation oder sowas. Und an der Stelle kann man dann auch abhängig vom Ergebnis, ja, kann man schon berechnen, wie es weitergeht. Wenn das etwa so eine Branch-Operation ist, dann ist klar, wenn die Bedingung erfüllt ist, dann geht es halt mit der angegebenen Adresse weiter. Und wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann haben wir einfach diese normale Sache PC plus 4, ja, wo es dann weitergeht. Und wenn wir uns das nochmal in der Grafik anschauen, dann sehen Sie jetzt, ich fange am besten mal von hier hinten an, hier sehen Sie einen Multiplexer. Multiplexer oder MUX heißt hier in diesem Zusammenhang einfach immer nur, es kommen aus verschiedenen Stellen Informationen, und der Multiplexer macht daraus eine Information. Also in dem Fall hatten wir hier schon in der ersten Phase, in der Instruction-Fetch-Phase, hatten wir gesagt, der nächste Befehlszähler wird der alte plus 4 sein. Und diese Information wurde hier in diesen MUX reingegeben. Und jetzt kommt aber gleichzeitig hier aus der ALU auch die Information über eine neue Adresse, und zwar dann, wenn es sich um einen Sprung handelt und erkannt wurde, dass eben woanders hingesprungen werden soll. Dann wird diese neue Adresse hierüber auch nach da gegeben. Und das heißt dann, dieser MUX kriegt dann zwei Eingangssignale. Der hat einmal das ältere Signal, was einfach PC plus 4 war, und das neue Signal. Und dadurch, dass er beide kriegt, weiß er, das überschreibt praktisch das alte, die einfache plus 4 Berechnung. Und deswegen ist die neue Adresse dann eben der PC, das Sprungziel. Und das wird dann entsprechend in den Befehlszähler nachher reingeschrieben für den nächsten Durchgang. Okay, dann eben im vorletzten Schritt machen wir den Speicherzugriff. Also an der Stelle wird jetzt in den Speicher geschrieben oder etwas aus ihm gelesen. Und nochmal dazu, wir sind bei einer RISC-Architektur. Das heißt, es kann eben wirklich sein, dass hier einfach der Lesezugriff, also die erste echte Operation stattfindet. Dann ist in der Execute-Phase nicht viel passiert, außer dass die genaue Adresse für den Zugriff ausgerechnet wurde. Ja, und ganz am Schluss haben wir dann eben noch das Zurückschreiben der Ergebnisse. Ja, von der normalen Semantik von so einem Kommando her wird es in der Regel nur ein Ergebnis geben, ja, das Register, was das Ergebnis aufnehmen soll. Aber da eben auch irgendwelche Flag-Informationen neu gesetzt werden können, kann es auch mehrere Ergebnisse geben. Ja, und diese Information, die dann in das Register geschrieben wird, das wird eben entweder das Ergebnis der Berechnung in der ALU sein, wenn es ein arithmetischer oder Logikbefehl war, und wenn es ein Load-Befehl, also aus dem Speicher etwas holen war, dann ist es halt die Information, die man aus dem Speicher geholt hat, die dann in das Register geschrieben wird. Ja, und das fasst diese Folie hier in der Form alles zusammen. Sie sehen, wie hier ganz am Ende in der Write-Back-Phase hier auch wieder ein MUX ist, der praktisch entweder die Informationen aus der ALU oder die Sachen, die aus dem RAM gekommen sind, verwertet. Ja, und abhängig davon, um was es sich eben gehandelt hat, ob es ein Speicher-Load-Befehl war oder ob es ein arithmetischer oder logischer Befehl war, ja, wird halt diese Information dann hier über diesen Fall wird zu einem Update der Register. Ja. Okay, wir machen an der Stelle Pause bis 5 vor.